Karfreitag, wissen wir alle. Unschuldig begraben, das können wir wissen. Eine Überschrift, die mir zuflog bei dem Vers 9. Den Predigttext hat uns der Michael freundlicherweise schon gelesen. Er wird nochmal kommen, aber zunächst möchte ich nochmal die erste Folie bitte. Jesaja, der Name war schon genannt, der führt uns in eine Zeit ungefähr 740 vor Christus. Ich möchte euch mal einladen und Sie ein klein wenig diese Gedankenreise zu machen, um uns vorzustellen, wir stehen an einem Grab. Ein Grab wie das hier. Ein Grab eines unbekannten Bediensteten, der in Ausübung seines Dienstes sein Leben ließ. Damals nannte man solche Männer Knechte. Man soll ja über die Toten nichts Schlechtes sagen, aber was sagen wir jetzt als Nachruf über den Knecht, über Herrn Knecht? Karfreitag bietet uns die Möglichkeit, uns einigen Fragen zu stellen, weil wir da Zeit hätten. Fragen wie folgende: Was wollen wir, dass man an unserem Grab einmal sagt. Was war das Leben gewesen? Was habe ich erreicht? Was bleibt ungetan, ungesagt? Wir stehen sozusagen hier am Grab des Unbekannten und der Grund dafür, das Leben dieses Mannes war vorgezeichnet, sogar vorhergesagt. Wir erinnern uns, Jesaja war ein Prophet. Seine Geschichte war niedergeschrieben, bevor sie circa 800 Jahre später begann. Wie ist das möglich? Wie kann jemand den Lebenslauf einer Person aufzeichnen, schriftlich überliefern, die noch gar nicht geboren ist? Antwort: Die Information stammt nicht von dieser Welt. Sie kommt aus einer anderen Quelle. Frage: Wie zuverlässig ist diese Quelle? Was müsste eigentlich passieren, damit die Geschichte des unbekannten Bediensteten, des Herrn Knecht, glaubhaft wird? Genau, sie müsste sich tatsächlich eines Tages ereignen und die betreffende Person muss das Vorhergesagte in allen Punkten erfüllen. Wir betrachten ihr Leben einmal von seinem Ende her, nämlich diesem hier, und zum Zweiten von einem tatsächlichen Ende. Seid ihr schon verwirrt? Ja, wir werden die Verwirrung noch komplett machen. Aber zunächst nochmal zu diesem unbekannten Herrn Knecht. Wie gesagt, die Information über ihn und in wessen Diensten er stand, gibt uns Jesaja, ein Prophet, in dem Buch Kapitel 53, die Verse 7 bis 10. Zuweilen, und zum Glück für mich nicht allzu oft, habe ich die schwierige Aufgabe, Grabreden zu halten, Nachruf, Menschen auf den letzten Weg begleiten. Und für gewöhnlich habe ich dann so ein Brevier. Und für gewöhnlich wird eine Predigt gehalten und für gewöhnlich versuche ich, das Leben des Menschen, des Betreffenden nachzuzeichnen. Ich mache das jetzt mal mit dem Herrn Knecht. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er wurde hier bei Gottlosen und einem Reichen begraben. Und das, obwohl er doch ein wahrhaft gutmütiges und sanftmütiges Wesen hatte, beispielsweise tat er niemanden Unrecht und niemanden hat er betrogen. Ganz im Gegenteil. Er nahm unsere Schmerzen auf sich, er durchlebte unsere Krankheit, sodass wir dachten, es sei die Strafe Gottes. Er wurde verwundet, damit wir durch seine Wunden Frieden und Heilung finden. Wir irrten uns mit dem Bild, das wir uns von ihm machten. Gewaltig. Wir haben ihn nicht nur falsch eingeschätzt, sondern völlig verkannt, denn er litt nicht um seines Willen. Liebe Trauergemeinde, er starb nicht wegen der eigenen Verfehlung, sondern wegen unserer. Dabei wehrte er sich nicht gegen seine Bestimmung, er legte keinen Widerspruch ein, er schlug nicht wild um sich, er rebellierte nicht, sondern still und leise ertrug er alles, was man ihm antat. Und das alles wegen uns. Aber sein Gott wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Da fragen wir uns doch, wieso tat er das? Wozu das Ganze? Was war denn seine Motivation? Und die Frage gebe ich an euch mal weiter. Mit Ausrufezeichen. Liebe ist die Motivation, ja. Die stärkste Kraft, die uns in Bewegung setzen kann. Das heißt ja dieses Wort Movare, in Bewegung setzen. Liebe, das war seine Motivation. Aber wozu? Weshalb? Um uns Menschen zu befreien. Jawohl, vielen Dank, genau. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, der unbekannte Gottesknecht. Jahrhunderte später schreibt der Apostel Petrus einen Nachruf auf einen sehr bekannten Bediensteten, also wieder einen Knecht. Auch er beschreibt das Leben dieses Mannes von seinem Ende her. Und das hört sich so an. Er, der keine Verfehlung beging, und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Verfehlungen an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Verfehlungen gegenüber gestorben sind. Und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Über Herrn Knecht berichtete nur der Jesaja, der Prophet. Petrus skizziert einen Knecht, über den heute noch ganze Bücher geschrieben werden. Und genau an der Stelle möchte ich nochmal die Frage vom Anfang aufgreifen. Sind die beiden Personen, die beiden Knechte, der Unbekannte und der Unerkannte, sind die identisch? Ja, und woran machen wir das fest? An der Beschreibung dessen, was die beiden in ihrem Lebensbericht haben? Zum Beispiel, es gibt aber noch einen anderen Punkt und den sieht er da. Wir reden an Ostersonntag viel über das leere Grab. Wir reden an Karfreitag über das Grab und dann ist das Grab auch beendet. Wir wissen nicht genau, wen Jesaja beschreibt. Es wäre denkbar, dass es sich um einen Zeitgenossen handelt, einen Nachbarn vielleicht oder einen Freund. Sicher ist nur der letzte Satz des Nachrufes, wenn ich den nochmal haben darf, der passt nicht. Denn da spricht Jesaja von seiner Zukunft. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Da ist für mich die Frage, haben Tote eine Zukunft? Und die stelle ich an euch. Was meint ihr? Haben Tote eine Zukunft? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer kann sie nicht entscheiden? Wer muss es ausprobieren? Ja, keiner, genau. Ja. Ich behaupte mal, der von Jesaja genannte Knecht ist nicht irgendein Herrknecht. Es ist dieselbe Person, von der auch der Apostel später schreibt. Und ich begründe meinen Standpunkt mit dem Grab hier, an dem wir sozusagen versammelt sind. Erinnern wir uns, über Herrn Knecht wurde Folgendes gesagt. Er wurde bei den Gottlosen und einem Reichen begraben. So, und jetzt kommt der Grund, warum ich einen so etwas sperrigen Text auch genommen habe. Der ist nämlich bei Luther. Ist euch eigentlich aufgefallen, was der Unterschied ist? Zwischen dem, was ich gerade gesagt habe und dem, was da steht. Nee, was ist da genannt? Ja, steht da. Der Übeltäter, genau. So, und ganz klein gedruckt in meiner Lutherbibel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht steht auch der Reiche drin, aber ganz klein gedruckt ist so ein ganz kleines Sternchen, die Dinger überlese ich gern. Der überlieferte hebräische Text hat hier das Wort Reiche stehen. Bei einem Reichen, genau genommen. Sehr leicht zu übersehen, deshalb ist für mich der Vers 9 heute von Bedeutung. Für die Übersetzer macht das hebräische Wort vom Reichen in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Also dachte man an einen Rechtschreibfehler und tauschte den einen vermeintlich falschen Buchstaben gegen einen anderen aus. Und in der Übersetzung ist dann vom Übeltäter die Rede und nicht mehr vom Reichen. Das passt ja auch besser, Gottlose und Übeltäter, oder? Die passen auch gut zusammen. Naja gut, bei den anderen. Doch der ursprüngliche Buchstabe im Hebräischen, der blieb bis heute an demselben Platz erhalten, wo er immer schon stand, und das ist für mich beachtlich. Jesaja sollte also Recht behalten mit dem vermeintlich falschen Buchstaben. Es muss nur der Reiche gefunden werden, der eine, in dessen Grab der Tote beigesetzt wird. Und den gibt es. Kennt ihr ihn? Was? Ja, so ähnlich. Das ist die Ortschaft, Arimathäa. Aber er heißt ganz einfach Josef. Josef von Arimathäa, Mitglied des Hohen Rates. Er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Er war es, der den Knecht Gottes, wie Petrus ihn uns beschreibt, vom Kreuz abnahm, ein Leinentuch kaufte, den Toten darin einwickelte und den Leichnam in sein Grab legte. Es ist nicht das Grab für zum Tode verurteilte Kriminelle, das hier, oder Aufrührer. Es ist auch nicht das Grab für Mörder. Diese Gräber, die stehen gleich hinterm Kreuz auf Golgatha, das sind Massengräber. Das sind Gräber, wo man die Leute einfach reinschüttet. Anders als das Grab. Mühsam ausgehauen und schweineteuer. Es ist das Grab eines Reichen. Und es ist das Grab Josef von Arimathäa, der es für sich hat ausheben lassen. Damit habe ich den deutlichen Bezug, dass der angekündigte Gottesknecht von Jesaja und der Knecht bei Petrus ein und dieselbe Person sind. Deutlich erkennbar am Grab. Karfreitag hat viele Bedeutungen. Wir betrauern den Tod Jesu. Wir gedenken seiner Leiden. Wir bedauern, dass er für uns gestorben ist. Doch mit dem Grab hat es noch eine andere Bewandtnis. Es ist das Grab des einen Reichen, das wir in der Grabeskirche noch heute aufsuchen können. Und wozu das? Ich habe mir vorgenommen, dass ich in meinem Leben nochmal dahin reisen werde, an das Grab gehen werde und dann Folgendes machen werde. Das Leben Jesu von seinem Ende her betrachten. Jeder von uns könnte allerdings auch heute schon damit anfangen, selbst, wenn man so will, einen Nachruf auf Jesus zu schreiben. Ich weiß, klingt ein bisschen ungewöhnlich. Wie habe ich ihn kennengelernt? Was habe ich mit ihm erlebt? Was bedeutet es mir, ihn gekannt zu haben? Was bedeutet mir Jesus Christus überhaupt? Was hätte ich mir denn von ihm einmal gewünscht? Was hätte ich in unserer Freundschaft mal anders gemacht? Was hätte ich ihm gerne sagen wollen? Was hätte ich ihm gerne zeigen können, dass er mir so viel bedeutet? Und weitere Anregungen finden wir natürlich auch wieder in einem Buch, in diesem Fall von Peter Dickhoff. überschrieben Nachfolge Christi. Er hat in einer guten Sprache, die wir heute sehr gut verstehen, einen anderen Autor übertragen, nämlich den eigentlichen Schreiber dieses Buch, Thomas von Kempen. Und es heißt ebenso Nachfolge Christi. Es ist das Buch, was in christlichen Kreisen nach der Bibel am meisten verkauft wurde. Und das muss ja einen Grund haben, oder? Es muss ja einen Grund haben, denn Luther ließ sich von diesem Buch sehr stark beeindrucken. Und viele andere Größen werden hier in dem Buch noch weiter aufgeführt. Sie helfen uns dabei, einmal intensiver das Leben Jesu vom Ende her zu bedenken und uns in eine Beziehung zu setzen mit ihm. Nur der Karfreitag und morgen der Samstag bieten uns diese Möglichkeit in dieser Woche. Denn schon am Sonntagmorgen, Freunde, betrachten wir das Leben Jesu von seinem Neubeginn aus. Das Grab allerdings, wie gesagt, ist dann was? Leer. Ja. Jesaja spricht in seinem Nachruf bis in unsere Zeit hinein, wenn er sagt, des Herrn Plan wird durch ihn, also durch Jesus, gelingen. Und jeder Einzelne von uns ist ein Teil seines Planes. Und wir sollten eben diesen Plan Gottes doch noch ein bisschen näher kennenlernen, als bisher vielleicht. Denn auch wir könnten einmal unser eigenes Leben von seinem Ende her betrachten. Wir hoffen natürlich, dass das Ende noch ein bisschen weiter weg ist, ne? Aber was soll dann einmal über uns gesagt werden? Und wie viel wichtiger, was hätten wir gerne dann von Jesus gehört, wie er euer Leben sieht? Er könnte zum Beispiel sagen, er oder sie hat ein sanftes Wesen und das hat sich bewahrt. Man hörte keine Beschimpfung von ihm oder ihr, kann viel Unrecht ertragen, war immer hilfsbereit. Das Wesen ist ausgezeichnet von Freundlichkeit und Wertschätzung. Und jeder Mensch fühlte sich wohl, wertgeschätzt, angenommen, geliebt in seiner oder in ihrer Gegenwart. Ihr könnt doch gerne euren eigenen Namen dann einsetzen. Kurz, eine Frau oder ein Mann des Friedens. Friedensstifter. Es liegt allerdings ganz bei uns. Noch haben wir Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir wollen, was Jesus einmal über unser Leben sagen soll. Dazu ist es dann allerdings auch erforderlich, dass wir uns dahingehend, was wir dann gerne von ihm hören möchten, verändern. Wir können sicher sein, dass Jesus uns dabei alle erdenkliche Hilfe gibt, die wir brauchen. Wir müssen das nicht alleine machen. Und ich meine, es wird auch zu schwierig, das alleine machen zu wollen. Das ist der Plan. Der gesamte Plan scheint noch ein bisschen größer, aber das hier ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt des Planes, den Gott für jeden von uns hat. Ich weiß nicht, welcher Mensch du bist. Ich weiß nicht, welcher Mensch du sein willst. Und ich weiß auch nicht, welcher Mensch du werden wirst. Das musst du selber entscheiden. Aber die beste Entscheidung ist immer noch die, der Mensch zu werden, den Jesus in dir jetzt schon sieht. Zu dem Mensch, zu dem Mann, zu der Frau zu werden, die Gott, die Jesus mit dir vorhat zu gestalten. Dann, meine ich mal, hat sich unser Leben gelohnt und sein Sterben war nicht umsonst. Amen.